In dieser Podcast-Episode habe ich Christian Nielsen zu Gast. Christian Nielsen ist passionierter Coach und hat viele Jahre Erfahrung im Bereich Human Capital und im Headhunting sammeln dürfen, insbesondere im Bereich Private Equity. So, und wie passt nun die softe Welt des Coachings in die harte Welt der Finanzen? Genau das klären wir in dieser Podcast-Episode, deswegen hört unbedingt rein, ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Herzlich willkommen in München, Christian.
Danke. Danke, Sascha. Freue mich, dass ich hier sein kann.
Dann starten wir mal rein. Mittlerweile als selbstständiger Berater, Coach, Headhunter tätig. Unser Headhunter des Vertrauens, ja, wie ich immer sage. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Bevor du dich jetzt selbstständig gemacht hast, hattest du aber einige Stationen, glaube ich, die dir sehr, sehr viel Erfahrung gebracht haben. Vielleicht holst du uns einfach mal kurz ab.
Wo? Ja, genau. Also tatsächlich bin ich vom Hintergrund BWLer und habe dann bei Lufthansa gestartet und habe dort Personalentwicklung, Personalauswahl mit untergemacht. Und in dem Zusammenhang bin ich dann mit dem Thema Coaching zusammengekommen und habe dann entschieden, dass ich tatsächlich auch eine Ausbildung dafür machen möchte und habe dann die Ausbildung bei der International Coaching Federation, also quasi nach dem Standard gemacht und habe das dann auch einigermaßen anwenden können, aber nicht in echten Coachings. Und dann kam irgendwie die Zeit, wo ich das einfach intensiver machen wollte. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich Personalentwicklung und Coaching zusammenbringen und habe das dann damals gesehen in der Personalberatung. Und dann bin ich in die Personalberatung gestartet und habe dann verschiedene Boutiquen gesehen und habe mich sukzessiv in den Bereich Corporate Finance weitergearbeitet. Und zuletzt bin ich dann bei einer Beratung gewesen, die ausschließlich Investoren und Banken betreut und dann aber auch natürlich Corporate Finance Beratungen. Und das war eine super spannende Zeit, wo ich natürlich auch wahnsinnig viel gelernt habe über das Headhunting-Business. Es war jetzt so, dass Coaching da nicht so viel Anteil hatte. Also insofern ist der Plan nicht ganz aufgegangen. Es ist wie immer, Personalberater schreiben das natürlich auch auf ihre Visitenkarte, aber effektiv sind es dann halt 5 oder noch weniger Prozent vom gesamten Umsatz. Und dazu kommt, dass natürlich die Personalberatung auch sehr, sehr salesgetrieben ist. Und das ist ehrlicherweise nicht so mein Ding. Und wenn man einmal mit dem Coaching Kontakt hatte, dann ist dieses reine Sales einfach auch nicht wirklich stimmig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich, um das so ein bisschen nach vorne zu bringen und wirklich auch zu nutzen, diese Ausbildung, die tatsächlich auch sehr intensiv war. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich es machen? Und ich habe es versucht, holistisch aufzubauen, habe überlegt, was braucht es noch mehr, außer eben das reine Coaching. Und ich habe gesehen, dass natürlich in der Personalberatung vieles auf Seiten der Kunden dann auch über die Bauchentscheidung passiert. Mhm. Und es fehlt dann vielfach an Grundlage oder auch an klaren Kriterien, warum ich jetzt diese oder jene Person dann präferiere. Und genau, das wollte ich holistisch aufbauen. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gestartet und habe dann auch dazu noch einige Bausteine gepackt und mich so auf den Weg gemacht.
Mhm. Ich weiß noch, wo wir dazu telefoniert hatten, mehrfach, war ja irgendwo ein Entwicklungsprozess, glaube ich, in dir drin, die Reise zu gehen. Du hattest erst überlegt, das mit jemand anders zusammen zu machen. Schlussendlich war es dann doch auf eigene Faust. Ja. Wie war es? Also war es eine Überwindung? Hat es viel Mut benötigt? Wie war der Schritt ins Ungewisse?
Also es war natürlich schon auch eine mutige Entscheidung und ja, wenn man dann so spricht mit den Leuten, dann sagt einem jeder, Mensch, du hast ja bestimmt auch viele Clients, wo du halt direkt dran anknüpfen kannst und natürlich hat man Clients, mit denen man gearbeitet hat und auf die man setzt oder baut und wo man auch vielleicht gewisse Gespräche vorher geführt hat, aber am Ende ist dann doch wieder alles anders und das ist schon eine sehr große, auch persönliche Lernkurve, wo man dann merkt, okay, man muss viel auf seinen eigenen Bauch hören, dann wiederum die Bauchentscheidung und einfach spüren, wie es mit Menschen halt klickt und funktioniert. Und das war für mich natürlich auch eine Lernkurve. Und so war der Sprung nicht ganz kalt, aber war natürlich dann schon nicht wirklich lauwarm. Mhm. Ja, so.
Du hast ja schon erwähnt, dass du viel im Private Equity Umfeld gehired hast, also nach meinem Verständnis sowohl in den Fonds, also Investment Manager, Investment Direktoren, so das ganze Deal Team sozusagen, ja. Value Creation Team wahrscheinlich.
Das war nicht das
weniger, ja. Aber dann auch in den Portfolio Unternehmen, ne? Auch nicht wirklich. Nee. Also tatsächlich in den Investment.
Genau. In den Deal Teams, das war der Fokus und eben in Banken, ne? So. Mhm. Und genau, das war der Fokus. Aber jetzt geht die Arbeit natürlich darüber hinaus, auch für die Portfoliogesellschaften und ehrlicherweise weniger in den Deal-Teams. Mhm. Aber die Arbeit ist eigentlich noch spannender tatsächlich.
Was ich aus dem Vorgespräch noch mitgenommen habe, war, dass du grundsätzlich die Ansicht vertrittst, dass Human Capital unterschätzt wird in Organisationen.
Ja.
Ich nehme das persönlich ähnlich wahr. Ich habe da meine Meinung dazu, aber vielleicht, du bist der Gast, deswegen hören wir lieber deine Meinung dazu an als Experte in dem Bereich.
Ja, also so die Wahrnehmung ist die, dass tatsächlich Wertschöpfung vielfach über Financial Engineering passiert. Und es wird sehr viel an Strukturen und Prozessen gearbeitet, aber was ist denn eigentlich mit denjenigen, die es am Ende umsetzen? Also wenn man jetzt überlegt, Struktur geht über Kultur und Prozess geht über Mensch. Und ich glaube, da bleibt sehr, sehr viel einfach liegen, weil am Ende wissen wir nicht, was die Kultur in sich trägt, was dafür, ich sag mal, ungeschriebene Gesetze sind oder irgendwelche Gepflogenheiten, die so keiner wahrnimmt. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, wir arbeiten oder wir investieren in ein Unternehmen und wollen das entwickeln. Und ich setze da jemanden drauf, was weiß ich, CEO, CFO, und die werden es dann schon machen. Dann ist das ein hehres Ziel, weil sie müssen wirklich mit den Menschen agieren und müssen schauen, dass sie ankommen und die auch abholen, wo die sind. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, wirklich die Strukturen zu verstehen. Wie gesagt, die ungeschriebenen Gesetze. Und es ist auch so, dass Menschen natürlich auch gewisse Verhaltensweisen haben, die nicht immer zuträglich sind. Das sehe ich alles vorne nicht. Und vielleicht nochmal direkt auf die Frage. Es wird sehr, sehr viel Financial Due Diligence und Commercial und alle möglichen Due Diligences gemacht. Aber die Human Capital Due Diligence, die wird einfach nicht gemacht. Die wird, wenn, dann wird die danach gemacht. Und ich verstehe natürlich auch, dass es immer einen hohen Zeitdruck gibt, solche Deals auch, sag ich mal, über die Ziellinie zu bringen. Aber was ich mir dann da eingekauft habe, das ist dann wirklich so ein bisschen eine Black Box. Mhm. Und da ist es wichtig, entweder ja schon während des Deal-Prozesses, aber spätestens auch danach sehr, sehr dezidiert nachzugucken, was habe ich da eigentlich für eine Organisation. Und letzter Satz vielleicht dazu, es reicht, glaube ich, nicht, dass man dann einfach ein Management-Meeting macht und sagt, okay, jetzt haben wir irgendwie alle instruiert und das diffundiert dann schon nach unten durch. Das ist es nicht.
Ich kann es zu 100% unterstützen. Also was ich in der Praxis oft wahrnehme, ist halt, dass so diese Lebensläufe dann durchgescreent werden für so ein Portfolio-Unternehmen. Und dann heißt es ja, der CFO, der hat 30 Jahre Berufserfahrung, der war schon mal in 3 anderen Private-Equity-Portfolio-Unternehmen, der wird es jetzt schon richten.
Ja,
und das sieht man auch bei Interim-Managern sehr oft, finde ich. Da habe ich sowieso meine ganz eigene Meinung dazu. Mhm. Aber da heißt es dann immer, ja, die würden es schon richten mit all ihrer Erfahrung und all dem, was die schon gesehen haben. Aber am Ende funktioniert es halt einfach überhaupt nicht. Ja, und du hast gerade das Thema Verhaltensweisen angesprochen, was ich immer extrem spannend finde. Und ich glaube, daran scheitert es dann tatsächlich auch relativ oft. Ich glaube, an den Fachkenntnissen eher weniger. Würde mich auch deine Meinung gleich interessieren. Aber was sind so aus deiner Erfahrung jetzt, aus Positionsbesetzungen, die du vollzogen hast, so, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Faktoren, wo du sagst, dann kann es tatsächlich funktionieren oder das sind Anzeichen dafür, dass eine Besetzung zum Erfolg führen wird. Was würdest du da sehen?
Ja, also ich denke, wesentlich ist die Fähigkeit, selbst zu reflektieren. Also wirklich sich selbst auch zu betrachten, nicht nur im Spiegel, sondern wirklich auch von einer Metaperspektive. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und zuhören. Zuhören, andere wahrnehmen. Das ist, glaube ich, das sind 2 wesentliche Punkte. Jetzt bin ich natürlich auch Coach und ich glaube, dass Manager, Führungskräfte, die Coaching erlebt haben, dass die in der Regel etwas reflektierter agieren als eben diejenigen, die vielleicht einfach bold da durchsteigen und sagen, okay, wo ich bin, ist vorne.
Ja, und das gibt's halt natürlich im Führungskräftebereich sehr, sehr oft, ne?
Ja, und es gibt's wahrscheinlich auch in der Private Equity-Szene sehr häufig, weil das Thema Hybris ist ja, es ist ja nichts, was keinem bekannt ist.
Ja, so ist es. Ja, manchmal ist es halt, finde ich, für gestandene Egomanen schwierig anzuerkennen, dass eine andere Idee vielleicht besser ist oder dass jetzt aus dem Team der Vorschlag vielleicht derjenige ist, den man nachverfolgen sollte, aus Angst, dass das eigene Ego darunter leiden könnte. Ja. Wie ist für dich so der Zusammenhang, weil Value Creation jetzt findet ja überwiegend auf Zahlenbasis statt. Wo ist so der Link zwischen Human Capital und dann schlussendlich Value Creation im Private Equity Umfeld?
Ja, das ist genau ein Punkt. Also dieses Thema Human Capital, das lässt sich halt nicht wirklich so genau tracken wie halt Zahlen oder auch Daten. Und das das verleitet natürlich dazu, dass man es erstmal weglässt, weil die low-hanging fruits, die nimmt man dann gerne eher. Natürlich gibt es Instrumente, um Dinge genauer anzugucken und von denen habe ich tatsächlich 2 auch gelernt. Das eine ist MBTI, das ist in der amerikanischen Welt sehr verbreitet, auch in Unternehmen. Da geht es um die Typologie von Mitarbeitern, Führungskräften. Daran kann man sehr viel festmachen. Das ist aber jetzt keine Zahl, die da existiert, sondern es ist dann eher einfach ein Anhaltspunkt, wie jemand entscheidet, wie jemand wahrnimmt oder auch wie jemand schlichtweg Energie zieht. Ne? Der eine extravertiert, der andere introvertiert. Und das zweite Instrument, das ist Hogan Assessment. Das ist auch sehr verbreitet. Das habe ich übrigens auch kennengelernt, als ich das Recruitment für die Investoren gemacht habe. Einige wenden das an, bevor sie Einstellungen vornehmen, weil Hogan Assessment schaut eben nicht nur, oder schaut eigentlich nicht die Identität an, sondern wirklich die Reputation. Also wie wird jemand im Arbeitskontext vom Umfeld wahrgenommen? Und daraus ergibt sich dann natürlich auch so etwas wie Derailer. Und wenn ich jetzt Ausschläge habe bei verschiedenen Kriterien, dann kann ich natürlich antizipieren oder zumindest drüber sprechen, wie die Person in Stresssituationen umgeht. Und das wäre dann eine Basis, um Entscheidungen zu treffen, ob ich jemanden einstelle oder nicht einstelle, ob ich jemanden fördere, wie ich jemanden fördere. Und vor allen Dingen, wenn er im Unternehmen ist, dann kann ich diese Person natürlich sehr stark stützen. Und es muss nicht dazu führen, dass jemand, der jetzt in einer gewissen Weise vielleicht polarisiert oder auch an seine Grenzen stößt, dass der dann einfach raus muss. Das ist, glaube ich.
Heißt das, dass wenn ich jetzt Investor bin oder Portfoliounternehmen und ich baue zum Beispiel eine Holding auf für einen Buy-and-Build-Case oder sowas und ich mache dann solche Assessments im Interview, dass ich dann schon mal viel, sage ich mal, retten kann an vielleicht schlechten Profilen, die ich hole, oder kann ich dadurch sicherstellen, dass es ein gutes Profil ist, oder muss ich noch mehr machen aus deiner Sicht?
Also ich glaube, Hogan Assessment ist ein sehr, sehr starkes Tool, um wesentliche Anhaltspunkte zu finden, ob ich jemanden nicht einstelle oder eben einstelle.
Das heißt aber wiederum, das machen auch nicht alle, oder?
Nein.
Im Rahmen von Einstellungsprozessen.
Nein, das machen wirklich die wenigsten, muss ich sagen.
Auch auf ganz oberer Ebene.
Auf ganz oberer Ebene ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ein Partner, ob der das macht. Also da muss man natürlich sagen, dass viele Partner einfach auch nicht gewillt sind, halt überhaupt Assessment mit sich machen zu lassen. Mhm. Also das, wenn ich jetzt Bordpositionen besetze oder so, dann sind viele von denen sind einfach auch erlaucht und wollen es einfach nicht machen. Mhm. Und man kann das verstehen, aber im Grunde wäre, sag ich mal, solide und selbstreflektiert mit sich selbst und seiner Entwicklung auch umgeht, der sollte sich dem aussetzen, weil am Ende nützt es keinem, wenn ich jetzt in eine Position komme, wo ich aber effektiv nicht passe, weil letzten Endes ist es so, dass jede Organisation natürlich auch für sich tickt und wenn eine Person nicht passt, dann heißt es nicht, dass die Person irgendwie schlecht oder minderwertig ist, sondern dass es tatsächlich für diese Organisation einfach Kriterien braucht, die dann dort Fuß fassen und funktionieren und das Unternehmen nach vorne bringen.
Mhm. Verstanden. Und dein Ziel mit Evidence Human Capital ist es ja auch quasi so als das Ganze holistischer quasi zu betrachten.
Ja.
Ja, für uns hast du jetzt super tolle Mitarbeiter quasi gesucht und identifiziert, aber das ist ja nicht das Einzige, was du machst, sondern du willst ja in dem Bereich so ein bisschen auch Trusted Advisor sein. Wie sieht jetzt so ein Trusted Advisor im Human Capital Kontext konkret aus? Also wo fängt die Zusammenarbeit an und wo hört sie dann vielleicht auch wieder auf?
Ja, also ich stelle mich eigentlich so auf, dass ich sage, man kann das Pferd von hinten und von vorne aufzäumen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne mein Team verstärken, dann kann ich mir überlegen, was braucht eigentlich meine Organisation? Und dann bin ich schon bei der Analyse, beim Assessment. Dann gucke ich meine eigenen Leute an, wie ticken die, welche Stärken, welche Schwächen haben die und was braucht es, um das zu verstärken, ne? Oder was braucht es, um das halt vielleicht auch zu bremsen, in eine andere Richtung zu bringen. Mhm. Und insofern kann ich dann das Assessment vorne ranstellen. Und wenn ich jetzt eine Person aber einfach nur einstellen möchte, dann kann ich natürlich gucken, bevor ich sie einstelle, dass ich dann das Assessment mache. Also das ist von vorne, von hinten eigentlich gleichermaßen aufzuzäumen. Und wenn ich eine Organisation habe und, sag ich mal, alles eigentlich soweit passt, dann kann ich trotzdem, kann ich Assessments machen und kann mir überlegen, wer braucht denn eigentlich ein Coaching. Ne? Mhm. Und Coaching nicht im Sinne von sich zu verbessern oder natürlich führt es zu einer Verbesserung letzten Endes, aber es geht eigentlich um eine Entwicklung, um eine Weiterentwicklung. Und ja, da fällt mir also tatsächlich, wenn ich rekrutiert habe für Midcap PEs, dann war die Direktive häufig, bitte suchen Sie mal oder sucht mal im Bereich der Berater. Warum ist das so? Weil Berater in der Regel als eloquenter wahrgenommen werden. Mhm. Und warum ist das so? Weil das Thema Coaching in Beratungen einfach schon sehr, sehr etabliert ist. Und Coaching bringt die Persönlichkeit einfach schneller in der Entwicklung und auch bringt sie zum Wachsen. Mhm. Und insofern ist es verständlich, wenn ich jetzt im Midcap mit Gründern arbeite, wo ich jetzt einen jungen Investor von, sag ich mal, 32, vielleicht 35 auf einen honorigen Gründer loslasse, da gibt es einen riesen Gap. Mhm. Und da brauche ich eine Persönlichkeit, die einigermaßen entwickelt ist. Und insofern ist es durchaus verständlich, dass dann einfach eloquentere, gebildetere, gecoachte Kandidaten dort Eingang finden. Und das ist natürlich schade, wenn man jetzt das so sieht und denkt, okay, die Leute aus der Investmentbank, das sind alles irgendwelche hierarchisch geführten Zahlenfreaks. Das mag so sein und trotzdem bedeutet das nicht, dass das eben dabei bleibt. Und das Coaching in dem Moment würde natürlich helfen, hier Entwicklungspotenziale Human Capital in dem Sinne dann wirklich auch zu leverage.
Mhm. Jetzt hast du deine Ausbildung ja schon vor einigen Jahren gemacht und entsprechend auch viel gecoacht. Bist du ja akkreditiert von der ICF, was ja auch irgendwo bescheinigt, dass du einige Stunden in solchen Settings verbracht hast. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich eine andere Frage gestellt, aber mir fällt jetzt gerade eine ein, weil ich glaube, das Thema Coaching ja auch schon in Verruf ist, so, ne? Also man sagt ja oft so, das sage ich jetzt mal ganz, ganz böse, so jede Hausfrau nennt sich Coach, wenn sie will, und gräbt dann in irgendwelchen Persönlichkeitsprofilen rum und macht so ein bisschen Live-Coaching. Mhm. Vielleicht kannst du die Zuhörer noch mal kurz abholen, was Coaching wirklich ist.
Ja.
und was aus deiner Sicht ein gutes Coaching ausmacht.
Ja. Also es gibt verschiedene Verbände in Deutschland und eben auch international. Und ich sagte ja schon, ich bin bei der International Coaching Federation groß geworden. Das ist insofern interessant, als dass die International Coaching Federation schult nach sehr klaren Kernkompetenzen und eben auch noch Ethikrichtlinien. Und das ist vielleicht nicht einzigartig, aber das ist sehr umfassend und auch sehr, das ist sehr, sehr zentral bei der ganzen Sache. Ich bin jetzt da ausgebildet. Ich habe dann die Weiterentwicklung zum Associate Certified Coach gemacht, ACC. Es gibt dann noch den PCC, Professional Certified Coach und Master Certified Coach mit 1000 und mehr Stunden, die man gecoacht haben will, oder 2000 sogar. Das ist enorm. Coaching ist am Ende keine Beratung. Keine Beratung, es ist kein Training und es ist auch kein Sparring. Coaching geht wirklich mit dem Klienten auf eine, heißt es immer so schön, Reise, und zwar Ressourcen zu entdecken, um Ziele zu erreichen. Mhm. Und wenn ich jetzt mit Klienten arbeite, dann kommt schon auch die Frage, bist du denn industry-affin oder kennst du den Job IT oder was auch immer? Und da fängt eigentlich das erste Missverständnis schon an, weil das braucht es nicht. Man kann coachen in kompletter Inkompetenz, was das Thema angeht. Es geht wirklich darum, dass man den Klienten an seine mentalen, an seine Gedankengrenzen bringt. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, das kannst du auch mit einem guten Freund oder so besprechen, natürlich kann man das. Aber ein Freund würde vielleicht nicht so genau draufhalten. Und ein Freund, eine Freundin kennt dann auch schon so ein bisschen die Marotten und vielleicht fällt es dann auch ein bisschen schwer oder man ist ein bisschen befindlich, wenn man jemanden da in die Wunde langt. Mhm. Und das macht ein Coach natürlich respektvoll und durch Spiegeln, durch verschiedene Möglichkeiten. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das Denken dann nicht aufhört. Also dieser Gedankengang, in eine gewisse Richtung zu gehen, in die man vorher nicht gegangen ist, warum auch immer, der hört nicht auf und der wird weitergeführt. Wenn man das als Klient nicht will, dann macht man das nicht. Aber wichtig ist, dass der Coach einem hilft, das tatsächlich zu tun im geschützten Raum. Mhm. Und das ist wirklich eine wertvolle Arbeit. Wir müssen alle wissen, dass der Mensch faul ist, auch im Kopf. Und insofern sind die Gedanken, Autobahnen, die man immer geht, die sind etabliert, sparen Energie. Aber beim Coaching geht es wirklich darum, Energie aufzuwenden, um Neues zu entdecken. Und wenn ich dieses Neue entdeckt habe, dann muss ich es etablieren in Handlung und Verhalten. Das ist sehr, sehr anstrengend. Hm. Und am Ende kann man auch das etablieren und sich eben zu einem, wie es immer so schön heißt, besseren Ich machen.
Mhm. Genau, ausgehend aber von einer grundsätzlich gesunden Person. Ne? Sprich, Wenn jetzt jemand psychisch wirklich krank ist, dann muss der zum Psychologen und nicht
absolut.
Coaching. Also Coaching geht immer von einer grundsätzlich einigermaßen gesunden Basis aus.
Ganz genau, das sicherlich habe ich unterschlagen. Mhm. Therapie ist ein ganz anderes Feld. Mhm. Und auch Coaches sind angehalten dazu, wenn ein Klient tatsächlich ernsthafte Probleme hat oder an irgendwelche Dinge denkt, sich selbst zu schaden oder anderen, dann ist es höchste Zeit, wirklich da eine Bremse reinzusetzen und jemanden zum Therapeuten zu schicken, aktiv. Genau, das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Baustelle.
Also ich kann da nur eine Lanze auch brechen für das Coaching. Ich lasse mich selber auch professionell coachen, habe da auch den einen oder anderen fairerweise durch, weil es gibt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, es gibt halt echte Coaches und Profis und es gibt halt irgendwo welche, die sich so nennen, weil der Beruf leider nicht geschützt ist. Ja. Ist am Ende wie Unternehmensberater, da gibt es halt auch welche, die besser sind und manche, die ein bisschen schlechter sind. Aber wenn mich Leute fragen, was das beste Investment soweit war, was ich gemacht habe, dann ist das nicht irgendwie eine Aktie oder Geld oder irgendwas, dann ist tatsächlich das Investment in das persönliche Coaching.
Okay.
Weil ansonsten entwickelt man sich, glaube ich, nicht in die Richtung, die möglich ist und wird nicht gechallenged. Und am Ende macht ein Coach ja jetzt in ganz einfachen Worten nichts anderes, als sehr, sehr gute Fragen zu stellen, die, wie du sagst, dich dazu bewegen, neu zu denken, dich neu zu wiren, vielleicht alte Glaubenssätze zu überschreiben und dann aber auch nachhaltig neu aus dem Gespräch rauszugehen und nachhaltig neu wirklich über Sachverhalte nachzudenken oder über interne Wirings, wie es du genannt hast, ne, die vielleicht dir nicht unbedingt sachdienlich sind.
Ja, toll, also das ist enorm. Wichtig ist natürlich dann auch vielleicht das noch dazu, das Verhalten. Also das Verhalten muss sich dann ändern oder sollte sich dann ändern. Ne? Wenn ich dann Ziele erreichen will, dann geht das halt eben über Verhalten. Und auch das kann man im Coaching dann forcieren, dass man wirklich verbindlich vereinbart, was denn auch jetzt gemacht wird. Und das sagt dann der Klient. Und dann spricht man drüber, wie es funktioniert hat. Aber ich glaube, der Mut, auch Dinge auszuprobieren, ist ganz wichtig beim Klienten.
Mhm. Sehr direkte Frage. Glaubst du, dass das auch irgendwo, also klar gehört es in den Human Capital Bereich mit rein, aber würdest du sagen, dass Coaching noch gar nicht so wirklich angekommen ist in Organisationen?
Ja, ja. Würde ich sagen. Okay. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe vor 10 Jahren, 11 Jahren habe ich die Ausbildung gemacht und habe dann natürlich die Zeit auch anders verbracht, wie beschrieben. Jetzt bin ich einen ganzen Schritt weiter und bin selbstständig und ich merke immer noch, dass es halt stiefmütterlich behandelt wird, dass es vielfach gar nicht verstanden wird und am Ende auch an die Seite geschoben wird, weil es einfach weil der Mut halt vielfach fehlt, sich dem auszusetzen. Mhm. Und Menschen, die sich coachen lassen, die haben viel Mut und ja, das kann nur respektiert werden.
Ja, das eigene Ego freut sich nicht unbedingt, ja, wenn man dann alles mal, wenn man die Büchse der Pandora öffnet, sage ich immer, und dann anfängt alles zu hinterfragen, das ist dann natürlich auch nicht, also ich kenne es selber, es ist eine super anstrengende Reise, ne, wenn du die einfach zulässt und sagst, so bin ich und so bin ich gewired und so laufe ich jetzt durchs Leben, das ist im Zweifel weniger anstrengend, aber ich glaube halt auch weniger erfüllend am Ende.
Ja, und ich meine, es sind nicht nur Glaubenssätze, die dann teilweise in Frage gestellt werden durch so ein Coaching, sondern es sind auch Werte oder auch Normen. Was für Normen habe ich für mich gesetzt? Sind die zuträglich? Sind die zielführend? Sind die gesund? Ne? Und das sind Dinge, die man im Coaching auch stark hinterfragt, also für sich selbst dann. Und wenn man dann zum Punkt kommt, dass einfach Dinge, die man auch aus familiärem Kreis als Wert oder als Norm halt kennengelernt hat, die da nicht mehr passen, dann das ist schon ein großes Loslassen.
Mhm. Wenn du jetzt coachst, gerade so auch im Führungskräftebereich oder vielleicht auch jüngere Führungskräfte, gibt es da Muster, die du feststellst in Persönlichkeitsstrukturen, wo man immer wieder auf Granit beißt oder wo sich Leute einfach auch selber im Weg stehen?
Ja, also ich sag mal so, generell, also Muster gibt es natürlich viele, aber ich glaube, interessant ist wirklich das Verständnis von Führung. Wenn junge Führungskräfte Führungsrollen übernehmen oder eben auch Führungskräfte generell führen, ist immer die Frage, okay, wie führe ich denn richtig? Und da kann ich eigentlich nur sagen, es gibt kein richtig oder falsch führen. Ich glaube, wichtig ist, dass man zielorientiert führt, dass man offen führt, dass man sehr, sehr stark als Führungskraft auch Enabler ist und supported. Und wenn ich jetzt mit jungen Führungskräften arbeite, dann ist das ein ganz zentrales Thema, weil natürlich man möchte da gut sein, man möchte dann eben auch respektiert werden, auch von älteren Kollegen, die man dann führen muss oder will. Und das ist verständlich, aber am Ende ist es ein ganz großes, eine ganz große Identität, die dann da auch wesentlich ist. Wofür steht man? Wo sind persönliche Schwächen? Auch Verletzlichkeit ist ein Thema. Und das alles zuzulassen, das erfordert viel Mut, aber das ist Führung.
Ja, ist spannend. Ich meine, man muss sich dann halt den eigenen Schwächen auch entsprechend stellen. Ne? Ja. Und das ist nicht immer leicht, aber wenn man es tut, dann geht die Persönlichkeitsentwicklung halt los. Ne? Oder auch wenn man sich offenen Fragen stellt, die sich vielleicht unangenehm anfühlen und so, das sind eigentlich die großen Schritte.
Ne? Ja, und es ist, glaube ich, so, dass dieses Führungsverständnis, das muss sich sowieso komplett ändern. Also es ist ja nicht mehr dieses hierarchische Gefälle, wo oben irgendwie alles weiß und unten nix. Oder halt eben noch die Kleinarbeit machen muss, sondern es ist ja, das Wissen ist ja komplett transparent. Also alle wissen irgendwie alles. Und Ich meine, wenn man jetzt in moderne Organisationsformen guckt, bis hin zur Agilität, ne? Also da sind ja Wissenspotenziale bei Mitarbeitern, die nicht führen, die sind ja enorm und die müssen ja alle zum Vorschein kommen. Und da ist die Führungskraft natürlich abhängig und da kann sie gar nicht führen, da kann sie nur bestärken und enablen. Aber führen tut dann derjenige, der das Fachwissen hat und der wirklich die Visibilität vor Ort hat, ne? Und das auch zuzulassen, das ist ein komplett anderes Führungsverständnis in dieser Form des Arbeitens, als es eben früher war, ne? Von oben herab, wie auch immer.
Gibt's noch so persönliche Muster, die man häufiger sieht? Also irgendwie, keine Ahnung, große Egos, die nicht sterben wollen? Oder gibt's da so Dinge, wo sich Leute nicht, keine Ahnung, nicht reinreden lassen wollen oder wo die immer recht haben müssen? Oder gibt's da nur so Sachen, wo du feststellst?
Nee, das kann ich nicht sagen. Also ich denke, das ist sehr, sehr vielfältig und man kann vielleicht sagen, dass Typologie auch eine sehr wesentliche Rolle spielt. Typologie im Sinne von introvertierte oder extrovertierte Leute. Wenn ich jetzt einen Dealmaker habe, der introvertiert ist, der arbeitet natürlich anders, als wenn jemand extrovertiert ist. Mhm. Und dann ist natürlich der Introvertierte, der ist anders mit seinem Umfeld in Kontakt als der Extrovertierte. Und das ist weniger schlecht oder gut oder wie auch immer. Es ist nur wichtig, dass diese verschiedenen Persönlichkeiten wissen, wie sie sich dann zielorientiert einsetzen, um natürlich verstanden zu werden und am Ende auch das Gewollte zu erreichen.
Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil es wird ja oft so schwarz-weiß gedacht, ne? Man sagt dann oft, ein introvertierter Typ kann kein Vertriebler sein oder sowas. Das ist kompletter Schwachsinn aus meiner Sicht.
Es ist wahrscheinlich Schwachsinn, es ist aber auch ein bisschen was dran, Okay. Klar, weil natürlich, wenn du in so einer exponierten Rolle bist, wie man vielleicht Vertrieb sehen würde, dann ist es nicht schlecht, wenn man auf Menschen zugehen kann. Ne? Mhm. Aber auch das kann man irgendwo lernen. Und man kann auch mit einem introvertierten mit Persönlichkeitssetup kann ich auch guten Vertrieb machen, wenn ich dann auch weiß, wie ich ticke.
Mhm. Ja, beziehungsweise ich formuliere es nochmal anders. Es wird ja oft auch so schnell gelabelt irgendwie. So ein Introvertierter ist halt ein bisschen uncool und der Extrovertierte ist dann die coole Rampensau, ne? Jetzt in einfachen Worten. Und das sind halt Dinge, die sind, finde ich, outdated mittlerweile. Also da muss man sich davon lösen, selbst wenn man selber für sich introvertiert ist, dann heißt es nicht, dass man irgendwas, keine Ahnung, dass man weniger Erfolg im Leben hat oder dass man uncooler ist als jemand anders oder sonst irgendwas. Ich glaube, man hat halt einfach andere Qualitäten, ne, als Mensch.
Ich würde sogar behaupten, dass in der Welt der Deals, also in den Investoren, dass da auch eine ganze Menge introvertierter Leute sitzen und in den Anwaltskanzleien sowieso. Also das würde ich schon denken.
Mhm. Vielleicht nochmal ein kurzer Schwenk ins Coaching. Ein Zitat, was du mir mitgegeben hast, war, das, was gesagt wird, ist nicht immer das, was gemeint wird. Und da müsst ihr Coaches ja schon sehr, sehr gut zuhören. Also das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass man den Beruf machen kann. Der Coach redet ja auch nicht viel in einem Coaching idealerweise. Also er stellt Fragen und triggert immer wieder irgendwo Denkprozesse, aber der redet, ist ja eigentlich der Klient idealerweise. Jetzt kommt da aber mit Sicherheit auch viel raus, was zwar gesagt wird, aber wo vielleicht eine ganz andere Message dahinter steckt. Wie arbeitet man mit sowas oder wie kann man sich da als Coach oder vielleicht auch als Führungskraft rantasten, wenn man irgendwo das Bauchgefühl hatte, das ist so nicht ganz das, was er oder sie meint.
Ja, ich glaube tatsächlich Frank, also geradeaus.
Okay.
Transparent und respektvoll spiegeln, was man gerade wahrnimmt. Natürlich sind Coaches jetzt keine Hellseher, aber genauso wie Führungskräfte, die vielleicht ein paar Jahre im Job sind, hat ein Coach eben auch seine Erfahrung. Und es gibt dann gewisse Muster, die, sag ich mal, auf gewisse Befindlichkeiten oder Ängste hindeuten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der eine Sache erreichen will und immer spricht, man muss das dann so und so machen und man muss das dann so und dann müsste man das, dann ist das wenig verbindlich. Und dann ist natürlich der Moment, wo ich eigentlich frage, wer ist Mann oder was hat das mit dir zu tun? Und dann fällt der Groschen, okay, da bin ich ja beteiligt. Und das ändert natürlich erstmal noch nicht viel, weil das Mann kommt wieder, ne? Aber das sind so kleine Momente, wo man dann tatsächlich sehr klar auch darauf zugeht und sagt, okay, wie meinst du das? Und es gibt natürlich auch, also klar, Muster hattest du schon angesprochen, das ist zum Beispiel ein Sprachmuster, was man dann hat. Ne? Es gibt auch Verhaltensmuster, Entscheidungsmuster, wenn man halt merkt, im Arbeiten mit einem Klienten, dass jemand halt immer so vorgeht im Denken und auch im Entscheiden, dann kann man da drauf zu sprechen kommen. Aber es gibt auch sowas wie, heißt dann Metaprogramme. Beispiel ist ja zum Beispiel der Gegensatz weg von hinzu. Wenn ich ein Ziel erreichen will und ich denke immer nur weg von, dann habe ich mein Ziel eigentlich noch gar nicht im Blick. Ne, so. Und das ist, oder wenn ich jetzt immer denke in Defiziten, also das fehlt, da reicht es noch nicht, dann könnte man auch sagen, okay, das passt schon, soweit haben wir es schon. Das sind halt komplett die anderen Formulierungen und das sind dann so Metaprogramme, die Menschen für sich etabliert haben, weil sie halt dann so funktionieren. Oder es gibt Menschen, die denken halt immer im Wir, denken im Du oder denken halt im Ich. Mhm. Und das sind auch im Sprachgebrauch dann Metaprogramme, die ablaufen. Und das kann man alles gut beobachten. Typologie hatte ich schon erwähnt. Und diese Punkte im Kopf zu behalten, da gibt's massig viele, aber die helfen schon, um Aussagen ein bisschen, naja, zu verifizieren, zu spiegeln und vielleicht auch zu gucken, okay, aus welcher Richtung weht hier der Wind.
Mhm. Ja, und so ein bisschen auch schon in Richtung Wertegerüst der jeweiligen Person, ne? Ich oder ja, wir.
Ist Prinzipien, also Werte und Normen, ne?
Mhm. Ist natürlich dann spannend, sich da reinzuversetzen, ja. Was ist denn die Motivation daran, dich immer wieder mit solchen Dingen auseinanderzusetzen?
Ja, also Motivation gibt's natürlich viel. Ich finde es, also ich bin ja ein Freund von Co-Kreation. Ich arbeite sehr gerne mit den Klienten zusammen. Das muss natürlich auch von der anderen Seite gewollt sein. Ich erarbeite die Dinge gerne gemeinschaftlich. Und wenn das funktioniert, dann hat man wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und jeder hat seinen Kompetenzbereich und man ist dann auch dabei, sich an der einen oder anderen Stelle auch zu challengen. Mhm. Und ja, vielleicht, es ist wie bei IKEA. Also ich meine, wenn man jetzt einfach ein Regal hingestellt bekommt, ist nice. Ja, der Berater macht das dann vielleicht und so. Aber im Coaching-Ansatz erarbeitest du das gemeinsam. Und bei IKEA, der Käufer erarbeitet sein Billigregal auch selbst. Ja, und da gibt's die Anleitung und das ist dann der Coach. Und wenn man so berät und arbeitet und so verstehe ich meine Arbeit bei Evidence, dann macht das Spaß.
Mhm. Wo soll es hingehen in den nächsten Jahren? Was ist der Plan?
Ja, also ich würde wirklich gerne das Thema Coaching noch weiter etablieren und auch klar machen, dass das ein sehr starker Mehrwert ist, nicht nur sein kann. Das ist sicherlich das eine. Und das zweite ist, ich würde schon gerne Value Creation auf dem Human Capital stärker nach vorne bringen und entwickeln und da das Potenzial mit den Investoren entdecken.
Mhm. Also von der Due Diligence bis zur operativen Value Creation.
Genau, bis zum Exit eigentlich. Im Grunde ist der gesamte Lifecycle 5 Jahre.
Ja, klar, das ist so, wie es wir im Financial-Umfeld machen und im Datenumfeld. Ja. Gibt es da mit Sicherheit dann auch die Mittel und Wege, das Thema voranzupushen. Und am Ende ist ein Unternehmen ja nur ein Konstrukt aus Menschen, die sich gewissermaßen miteinander verhalten und tagtäglich miteinander arbeiten, um irgendwo was zu erreichen. Ja, und mich wundert es halt immer wieder. Das war das, was ich oft vielleicht jetzt noch nicht in einem Podcast gesagt habe, aber ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass Menschen sich Konstrukte schaffen, auf die sie eigentlich gar keinen Bock haben. Ja, was dann Unternehmen sind oder Hierarchien oder Unternehmenskulturen, die eigentlich ja Menschen psychisch schaden, ja, bis hin zu Burnouts, bis hin zu irgendwie den schlimmsten Schicksalen, ja, wo die Leute eigentlich überhaupt gar keine Lust drauf haben, aber irgendwelche Dynamiken, sei es dann Führungskräfte, die irgendwie, wie gesagt, große Egos haben, die nicht nachgeben können, die dann das Team vernachlässigen und solche Sachen, dass das irgendwo dann immer so Konstrukte werden, wo eigentlich gar keiner Lust drauf hat.
Nee, und dann ist es auch mit Trainings und Schulungen und Upskilling, ist es nicht getan. Ich will ein Beispiel aus dem Sport bringen. Ich meine, da trainiert man, ob Fußball, ob Tennis, Skifahren, da trainiert man natürlich Fitness ohne Ende. Das ist wichtig, Kraft, man trainiert Abläufe, Spielzüge, Techniktraining macht man alles, ja. Mhm. Aber das reicht nicht, um an die Spitze zu kommen. Ne? Was man macht, das ist wirklich mentales Training. Bis hin zur Vorstellung mit Augen zu, wie ich den Skihang runterrase. Ne? So, das wird gemacht und es geht ja noch weiter. Meditation ist ja noch ein Thema, bis hin zur Ernährung. Und das sind alles Themen, die Hochleistungssport letzten Endes ermöglichen und dann den Besten von den Zweit- und Drittbesten unterscheidet. Mhm. Und das kann man auch in Organisationen in der Finance Industry durch das Leveragen von Human Capital einfach erreichen.
Okay, und das ist wahrscheinlich auch die Frage, die ich mir für den letzten oder für den Schluss noch notiert hatte, wie man oder warum Leute in der Finance Industry das Thema Human Capital ernster nehmen sollen.
Ja.
Wie würdest du es zusammenfassen?
Also ich denke, es ist wohl wichtig, ob man jetzt Financial Covenants hat oder einen Menschen. Also man muss beides genauso ernst nehmen.
Mhm. Sehr schön. Ich glaube, dann belassen wir es dabei. Das waren schöne Schlussworte.
Danke.
Lieber Christian, vielen Dank für den Einblick in die softere Seite unserer Branche. Ja, ja. So kann man es ja auch ausdrücken, die aber nicht weniger wichtig ist als die harte Seite der Branche. Und von dem her vielen Dank für die Anreise aus Frankfurt.
Ich danke dir.
So, und das war jetzt mal ein Ausflug, wie gesagt, ins Coaching und im Bereich Human Capital. Auch meiner persönlichen Meinung nach ein oftmals vernachlässigter Bereich, der viel, viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Umso mehr hat es mich jetzt gefreut, dass wir mal einen Experten zu dem Thema hier in München im Studio vor Ort hatten. Und wenn ihr weitere spannende Einblicke in den Bereich Private Equity und Corporate Finance nicht verpassen wollt, dann seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen lieben Dank.